Ja, wir feiern heute Karfreitag. Er hat sein Leben gelassen aus Liebe zu dir, aus Liebe zu mir. Dieser Jesus, der wahre Mensch geworden ist, aus Liebe zu uns, der sein Leben für uns lässt. Und ich denke, es ist so wichtig, dass wir uns immer wieder neu damit auseinandersetzen, uns das immer wieder neu vor Augen halten. Ich würde euch gerne mit hineinnehmen. Vieles von dem, was wir gerade gehört haben, werde ich nochmal unterstreichen, ein bisschen anders. Aber würde uns gerne mit hineinnehmen in ein Thema, wer ist Jesus anhand des Alten und des Neuen Testaments und vor allem natürlich anhand von dem, den Worten, die wir hören von Jesus rund um das Kreuz. Jesus im Garten Gethsemane, Jesus an Palmsonntag. Wir haben ja bis Palmsonntag unsere König-David-Reihe gemacht und ich dachte, ich schließe da nahtlos dran an, denn David spricht einiges über Jesus aus. Das würde ich uns gerne noch vor Augen führen und dann wollen wir da weitergehen. Jesus, ich danke dir für heute Morgen und ich bete so sehr, dass wir ganz neu nicht nur irgendwie ergriffen sind, sondern verstehen, wer du bist und verstehen, wozu du uns bestimmt hast, verstehen, was der Ruf Gottes bedeutet für unser Leben. Und eine Ahnung haben von dem, was es dich gekostet hat, aber auch eine Ahnung von dem, was es uns, was uns geschenkt wird, nämlich Ewigkeit bei dir, der du bist, die Liebe. So sehr hast du diese Welt geliebt, dass du ja selbst Mensch geworden bist, dass du deinen Sohn hingegeben hast für uns, damit wir nicht verloren gehen, sondern ewiges Leben haben dürfen. Gott, danke dafür. Amen. Ja, acht Sonntage lang haben wir uns mit, ich werde voll geblendet hier, mit König David auseinandergesetzt und die letzte Predigt, die ich in dieser Reihe gehalten habe, war die Gottesbeziehung, die David hatte. Und dabei ist mir ein Gedanke ganz, ganz wichtig geworden und dieser Gedanke fasziniert mich. Nämlich, dass David 1000 Jahre vorher, wir haben gerade von Jesaja gehört, 700 Jahre vor Jesus, David 1000 Jahre bevor Jesus auf dieser Erde war, eine ganze Reihe von Aussagen trifft über Jesus. Und wenn man sie liest, könnte man meinen, David selber wäre so eine Art Augenzeugin. Augenzeuge, wir sind Augenzeuge von diesem Theaterstück oder von diesem kleinen Film, das unsere Jugendlichen gedreht haben. Ich finde es richtig Hammer. So, wir sind nicht wirklich Augenzeugen, denn wir waren nicht in Kroatien dabei, aber wir sehen das Produkt. So, und David berichtet von dem, was Jesus am Kreuz erlebt. Und du hast den Eindruck, er ist absolut direkt dort. So wie wir die Berichte von Jesus lesen, so wie wir im Johannesevangelium, im Lukas- und Matthäus-Evangelium lesen, was Jesus für uns erduldet hat, so nimmt David uns prophetisch mit hinein, und zwar 1000 Jahre, bevor das war. Und für jeden, der sagt, hey, die Bibel ist doch nur ein Buch unter vielen, allein das ist absolut einmalig. In Psalm 8 lesen wir, Herr, unser Herrscher, herrlich ist dein Name auf der Erde. Deine Herrlichkeit zeigt sich am Himmel. Kinder und Säuglinge hast du gelehrt, dich zu loben. Sie bringen deine Feinde zum Schweigen, die auf Rache aus waren. Wenn ich den Himmel betrachte und das Werk deiner Hände sehe, den Mond und die Sterne, die du an ihrem Platz gestellt hast, wie klein und unbedeutend ist da der Mensch. Und doch denkst du an ihn und sorgst für ihn. Nun, dieser Psalm ist ein Psalm wie viele andere auch. Den könntest du eigentlich auch schreiben. Ein Psalm ist ein Gebet eines Menschen, der formuliert, wie er sich in Bezug auf Gott sieht. Und klar ist, Gott ist erhaben, Gott ist groß und wir Menschen sind Geschöpfe. Und wenn ich diesen Psalm euch nochmal vor Augen führen würde, dann würdet ihr sagen, kann ich auch sagen, dieser Psalm ist geschrieben von David und da gibt es aber einen kleinen Satz, auf den will ich hinaus gleich. Und da geht es um die Kinder, die dem Herrn ein Lob bereiten. Und darauf wird Jesus sich beziehen, nämlich 1000 Jahre später, Palmsonntag, also vor fünf Tagen feiern wir diesen Tag, da reitet Jesus in seine Stadt, in die Stadt Jerusalems, in die Stadt Davids. Ja, er reitet in seine Stadt hinein. Und das Volk Israel, die Juden, haben für einen ganz kurzen Moment einen Traum. Und sie sind irgendwie kollektiv in diesem Traum. Und wer das liest, der merkt ja, dass die Menschen überhaupt sehr zerrissen waren über Jesus. Wer ist dieser Jesus? Die Wunder, und das waren dummerweise nicht nur ein paar Wunder, sondern so viele, sprachen so eine laute Sprache, dass die Menschen immer wieder sagten, er muss ein Prophet sein, er muss von Gott kommen, er muss Gott selber sein. Und gleichzeitig haben die Menschen sich das nicht vorstellen können, dass Gott Mensch wird. Das passte irgendwie nicht in ihre Vorstellung hinein. Und deswegen waren die Religiösen ganz schnell dabei zu sagen, nein, es geht nicht, egal wie viele Wunder er tut. Aber Jesus reitet jetzt auf diesem Eselsfüllen in seine Stadt hinein. Und die Kinder und die Frauen und die Männer, sie alle singen Hosanna, dem Sohne Davids. Gepriesen sei der, der da kommt, im Namen des Herrn. Und da geht sich Prophetie, da geht sich wiederum eine alte alttestamentliche Aussage, Prophetie über Jesus in Erfüllung, gerade in dieser Szene. Also nicht nur am Kreuz, sondern in dieser Szene geht das in Erfüllung. Aber was dort live geschah, ist, dass sie für einen kurzen Moment eine Ahnung haben, dieser Jesus ist wirklich der Messias. Er ist der Sohn Davids. Der Sohn Davids war ein Hoheitstitel auf den Messias bezogen, dass er dieser Gottkönig ist, dass er dieser König sein würde, der Israel befreien würde, wieder zur alten Stärke führen würde. Hilf uns, Herr! So haben sie gerufen, das steckt in diesem Wort Hosanna. Und dann reitet Jesus in seine Stadt hinein. Und ich bin immer wieder neu fasziniert. Wir haben gerade in diesem Film gesehen, dass ein paar Tage später das ganze Volk ruft, kreuzigt ihn. 5 Tage vorher haben sie geschrieben, sei unser König. Und dann merken wir, wie wir Menschen drauf sind. Ja, heute hü, morgen hot, heute bist du der Superstar, morgen denkt niemand mehr an dich. So wer das extremst erlebt hat, war Jesus. Ich meine, Jesus war ein Mensch, Jesus reitet in seine Stadt und es ist, als würde er jetzt zum König gesalbt, zum König gekrönt werden und zwar nicht von Gott, sondern vom Volk. Und dann kommt er in seine Stadt hinein, er kommt in das Haus Gottes, er kommt in den Tempel und der Tempel ist das Haus Gottes, wo Gott angebetet wird und er zeigt, dass er der Herr des Tempels ist. Wer ist Jesus? Jesus ist der Herr des Tempels. Denn er reinigt diesen Tempel. Das stand eigentlich nur dem Herrn des Tempels zu. Wer kann einfach hingehen und den Gottesdienst verändern? Und er wirft die ganzen Wechsler raus und sagt, hey, mein Haus soll ein Haus des Gebets sein. Ihr habt aber eine Räuberhöhle draus gemacht. Und eigentlich wird man erwarten, dass die ganzen religiösen Führer, der hohe Priester und der Priesterrat und dass all die anderen jetzt aufstehen und sagen, Jesus, jetzt reicht's. Das ist unverschämt. Das hat sich noch nie irgendein Mensch erlaubt. Das, was du tust, stell dir mal vor, jemand wird hier in den Gottesdienst kommen und alles genauso handeln wie Jesus, dann wären wir auch schockiert. Ich wäre der Erste, der sagen würde, hey, mal halblang hier, was machst du hier? Also Jesus benimmt sich sonderbar und gleichzeitig zeigt er, er ist der Herr, er ist der Chef, deswegen darf er das. Und er setzt nicht eine neue Ordnung, sondern eine alte Ordnung auf, nämlich es geht um Gott. Dieses Haus ist ein Haus des Gebets. Und dann lesen wir, dann kamen die Lahmen und die Blinden und die Kranken und Jesus heilt sie alle. Und wir spüren diese Spannung in der Luft, oder? Einerseits benimmt sich Jesus seltsam, gleichzeitig ist da so viel Macht. Ein Blinder, der sehen kann, ein Lahmer, der gehen kann. Es ist ein Zeichen von seiner Hoheit, ein Zeichen, dass er wirklich derjenige ist, auf den das Volk gewartet hat. Und dann kommen die Kinder wieder und die Kinder singen Hosanna, dem Sohn Davids. Gepriesen sei der, der da kommt im Namen des Herrn. Und sie verweisen eigentlich auf diesen Psalm 8, Kinder, und Säuglingen hast du gelehrt, dich zu loben. Sie bringen deine Feinde zum Schweigen, die auf Rache aus waren. Dann kommen die hohen Priester und die anderen und sagen, Jesus, bring doch die Kinder zum Schweigen. Ist es nicht interessant, dass die Reinigung und dieses Randalieren, so nenne ich es mal, noch nicht schlimm war? Und das Heilen war noch nicht schlimm, aber das Bekenntnis der Kinder, das war schlimm. Was haben die Kinder denn bekannt? Sie haben bekannt, dass Jesus der Messias ist, er ist der Sohn Davids. Sie haben es im Tempel ausgesprochen, sie haben es gesungen, sie haben unterstrichen, das darf derjenige tun. Warum? Weil er der Sohn Davids ist. Sie haben bekannt, Jesus ist der König. Und das gefiel ihnen nicht. Und deswegen diese Reaktion, bringen Sie doch bitte zum Schweigen. Und Jesus sagt, habt ihr noch nicht gehört, aus dem Mund der Unmündigen hast du mir ein Lob bereitet. Psalm 8, geschrieben von David. 1000 Jahre später geht er in Erfüllung. Psalm 22. Und ich führe euch ganz bewusst dorthin, auch wenn ich eigentlich gleich nach Karfreitag gehen könnte. Aber mich fasziniert dieser Gedanke. Und ich glaube, er ist in einer Zeit, wo unser Glaube manchmal auch hinterfragt wird, ganz, ganz wichtig. Denn die Juden lesen die Tora, die Juden lesen die Psalmen. Ja, das ist ihr Buch. Und lange bevor Jesus auf dieser Erde war, lasen sie Psalm 22. Und da steht, Vers 2, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Wir kennen diese Worte, oder? Seid ihr bei mir? Wer spricht diese Worte aus? Jesus am Kreuz. Und sie sind vielleicht die schlimmsten Worte, die man sich vorstellen kann. Sie sind die ergreifendsten Worte. Denn an diesem Kreuz hängt der Sohn Gottes, an diesem Kreuz hängt der Gott, der von Ewigkeit zu Ewigkeit eins ist. Und Gott fühlt Gottes Ferne. Gott fühlt Einsamkeit. Hier ist der Sohn und er spricht etwas aus, dass die Schuld, das haben wir gerade gesungen, dass unsere Schuld auf ihn gelegt worden ist und dass der Vater den Sohn nicht mehr ansehen kann, dass er sich ja abwendet. Warum? Weil er das Lamm Gottes ist. Weil er für uns zur Sünde geworden ist. Nicht nur die Menschen wandten sich ab von Jesus, sondern der Vater wendet sich ab. Und Jesus hängt an diesem Kreuz und er ruft es aus und sagt, hey, warum hast du mich verlassen? Und jetzt sagen manche Menschen, wisst ihr, Jesus hängt am Kreuz und er betet Psalm 22. Und es stimmt, Jesus kannte den Psalm 22. Insofern hätte er es beten können, aber ich glaube nicht, dass es ein Gebet war. Denn in diesem Psalm sind nicht nur seine Worte, sondern sind auch die Worte der Religiösen drin und sind sogar die Worte der Römer drin. Und das wird jetzt sehr, sehr interessant. Also noch einmal, 1000 Jahre bevor das in Erfüllung geht, du liest diesen Psalm, dürft ihr gerne heute Nachmittag lesen, wenn ihr nach Hause geht. Und bitte denkt daran, das ist kein Augenzeuge, sondern geschrieben 1000 Jahre vorher. Und dann lesen wir Vers 7, ich bin wie ein Wurm und kein Mensch. Ich werde von allen ausgelacht und verachtet. Wer mich sieht, macht sich über mich lustig, lacht höhnisch und schüttelt den Kopf. Ist das der Mensch, der sich auf den Herrn verlässt? Dann soll der Herr ihn doch retten. Wenn der Herr ihn so liebt, soll er ihn doch auch befreien. Das waren genau das, was die Menschen am Kreuz riefen. Dieser Jesus spricht doch die ganze Zeit von Gott. Er ist doch Gott so nah. Er hört doch Gott. Wo ist denn sein Gott? Und Jesus selber spricht es ja aus. Warum hast du mich verlassen? Und das waren genau diese Worte. Wenn er denn von Gott ist, dann müsste Gott doch jetzt eingreifen. Wiederum 1000 Jahre vorher. Und diesmal sind es nicht die Worte von Jesus am Kreuz, sondern die Worte der Feinde von Jesus, der religiösen Leute. Vers 17, wie ein Rudel Hunde umkreisen mich meine Feinde und eine Rotte von Bösen treibt mich in die Enge. Sie haben mir Hände und Füße durchbohrt. Das haben wir gerade in einer ganz harmlosen Version gesehen, ja. Sie haben mir Hände und Füße durchbohrt. Hier werden die Handlungen der Feinde von Jesus ja, detailliert aufgeschrieben und sie gehen in Erfüllung. Alle meine Knochen kann ich zählen. Meine Gegner sind schadenfroh, sehen mich schadenfroh an. Sie teilen meine Kleider unter sich auf und würfeln um mein Gewand. Und dann berichten die Evangelisten genau das. Und manchmal denkst du das, warum steht es in der Bibel? Wie wichtig war es, dass die Römer, die Jesus gekreuzigt haben, um sein Gewand gewürfelt haben. Wie wichtig ist so ein Stoffwetzen? Waren es 200 Euro wert? Waren es 3? Ich weiß nicht, wie wichtig. Es geht der Bibel darum, das ist in Erfüllung gegangen, so wie das Wort Gottes vorausgesagt hatte. Warum konnte der Prophet David sagen? Weil der Prophet David den Geist Gottes auf sich ruhen hatte. Und es war Gottes Geist, der David diese Vision der Kreuzigung gab. Und er schreibt im Prinzip nichts anders. Er ist wie ein Augenzeuge von dem, ähnlich der Prophet Jesaja. Jesaja 53, die Worte haben wir gerade gelesen, ist ein Augenzeuge von dem, was Jesus getan hat. Und er hat es getan für mich und für dich, damit wir seine Kinder sind, damit keine Schuld mehr uns trennt, dass da keine Verdammnis mehr ist. Amen. Dieses alte, raue Kreuz. Als ich hierher fuhr, war mir so, hey Gott, was spricht mich an? Und mir kam dieses Lied von diesem alten, rauen Kreuz auf Englisch. Und ich glaube, manchmal ist es gut, dass man sich ja verinnerlicht. Gott, das hast du für mich getan. Du hast es für die ganze Welt getan, ja. Aber du hast es auch für mich getan, damit wir Söhne und Töchter Gottes sein dürfen. Das war das Alte Testament. Schalten wir über ins Neue Testament. Und da würde ich euch gerne den Propheten und Evangelisten Johannes ein wenig vor Augen führen. Und wir scrollen mal die Geschichte durch. Ich nehme jeweils ganz wenig Zeit, man könnte viel mehr sagen. Mir geht es so um diesen Eindruck, den er uns mitgeben möchte. Ähnlich wie in einem Film, da sehen wir ganz unterschiedliche Bilder, ganz unterschiedliche Aussagen. Und bei jeder Aussage könnte man jetzt innehalten und sich überlegen, was geht da ab? Und das sollen wir auch tun, wir dürfen auch Gottes Wort meditieren. Aber jetzt mal einfach diesen Gesamteindruck. Johannes 18. Als Jesus dies gesprochen hatte, ging er mit seinen Jüngern hinaus über den Winterbach Kidron. Dort war ein Garten, in dem Jesus und seine Jünger eintraten. Es ist nach Palmsonntag, es ist nach Gründonnerstag. Sie haben das Abendmahl bereits gehalten. Jesus wird eigentlich gerade verraten. Es ist nach dem Garten Gethsemane. Also Jesus kommt von diesem inneren Kampf, wo er sich nochmal einstehlen darf und wo er geeicht wird. So ein Gedanke, den ich oft betone, dass wir unser Herz, unsere Gefühle, unser Wollen eichen auf den Willen Gottes. Und Jesus selber ist das genialste Vorbild. Im Garten Gethsemane tut er genau das. Menschlich gesehen hat er überhaupt keinen Bock. Und dann kennen wir seine Aussage, wenn nicht mein Wille geschehe, sondern dein Wille geschehe. Er ist bereit, den Weg Gottes zu gehen. Er ist bereit, diesen Zornkelch Gottes zu trinken. Er ist bereit, Gehorsam zu buchstabieren, Gehorsam bis zum Tod. Und Jesus wusste, wenn der Film einmal läuft, dann komme ich da nicht mehr raus. Jetzt muss ich mich entscheiden. Und deswegen ist der Garten Gethsemane wie die Unterschrift, ich bin bereit, wirklich an dieses Kreuz zu gehen. Und wisst ihr, es ist eine Sache zu wissen, du bist das Lamm Gottes, dafür bist du gekommen. Und eine andere Sache, in diesem Moment das auch wirklich zu buchstabieren. Und die ganze Hölle macht sich auf mit ganz unterschiedlichen Aussagen. Du bist doch nicht blöd, sei doch nicht blöd, so zu sterben als Mensch. Du hast doch nur Gutes getan. All die komischen Gedanken der Hölle mit einer Absicht: Jesus, bitte geh nicht ans Kreuz. Warum? Denn wenn du am Kreuz bist, dann bist du ja die Erfüllung der Prophetie. Die Hölle wollte nicht Jesus am Kreuz sehen. Der Teufel liest das Alte Testament, hatte eine Vorstellung von dem, was dort geschieht und hält ihn irgendwie auf. Aber Jesus ist nicht aufzuhalten. Er ist entschlossen, sein Leben für dich und für mich zu geben. Jesus nun, der alles wusste, was über ihn kommen sollte, ging hinaus und sprach zu ihnen: Wen sucht ihr? So, diese Menschen waren gekommen und sie hatten einen klaren Auftrag, sie sollen Jesus suchen. Aber Jesus greift genau diesen Satz auf und er sagt: Hey, wen sucht ihr? Und auch bei uns ist immer wieder neu die Frage, wenn wir in den Gottesdienst kommen und wenn wir in den Tag hineinleben, was suchen wir? Wen suchen wir? Und wie oft suchen wir alles Mögliche, aber nicht den einen, der uns das Leben geben könnte. Den einen, auf den es wirklich ankommt. So, und diese Frage möchte ich ganz bewusst, auch wenn wir alle hier, glaube ich, alte Christen sind, in den Raum stellen. Wen suchst du? Und wie gut ist es, wenn wir immer wieder neu sagen können, wir suchen Jesus. Wir hören nicht auf, Jesus zu suchen. Wir sind gekommen, um Jesus zu suchen. Warum? Weil Jesus ist die Antwort. Wen suchst du? Ihre Antwort ist Jesus, den Nazarener. Und dann sagt Jesus: Ich bin's. Da wichen sie alle zurück und fielen zu Boden. Und jetzt befinden wir uns wirklich in einem Schauspiel. Ich habe das hier auch schon mal gepredigt. Ich finde diese Szene extremst lustig. Du suchst nach einer Person und die Person sagt: Ich bin es. Und in dem Moment, wo sie sich offenbart, fällst du rücklings auf den Boden. Also ich weiß nicht, ich vermute, wir alle haben schon lange nicht mehr Suchen und Verstecken gespielt. Aber wenn es so ist, dann haben wir es nicht so gesucht. Ja? Sie suchen jemanden, normalerweise, wenn du jemanden findest, dann sagst du: Jetzt habe ich dich. So, wen sucht ihr? Und sie sagen: Jesus, den Nazarener. Und er sagt: Ich bin es. Und dann fallen sie alle rücklings auf den Boden. Und die Frage ist: Was geht da ab? Ist es Magie? Ist es Kraft Gottes? Ist es eine Botschaft an uns? Jesus stellt sich diesen Menschen vor. Sie suchen ihn eigentlich, um ihn abzuführen, um ihn vor Gericht zu bringen, um ihn ans Kreuz zu bringen. Aber sie suchen ihn. Und Jesus offenbart sich diesen Menschen, diesen Namenslosen. Ihre Namen werden uns nicht genannt. Irgendwelche Diener, die suchen Jesus. Und Jesus sagt, ich bin es. Und ihre Reaktion offenbart, dass sie in diesem Moment spüren, dass in diesem Ich bin es viel mehr drinsteckt, als wir da lesen. Jesus offenbart wirklich, er ist der Ich bin. Wer ist Jesus? Jesus ist der Ich bin. Der Ich bin. Und gerade der Evangelist Johannes, dem ist so wichtig, uns diesen Jesus als derjenige zu zeigen, der er ist, nämlich Gott Mensch geworden. Wir haben das gerade gehört, ich werde es nachher nochmal betonen. Jesus sagt, ich bin geboren und ich bin gekommen. Jeder Mensch, der auf dieser Erde ist, wurde geboren. Wir sind nicht gekommen, es gab uns nicht vorher. Die Engel kommen als Boten Gottes, aber Jesus ist beides. Er ist ein Himmelswesen und ein Erdenbürger gleichzeitig. Und Jesus steht genau zu diesem Ich bin, ich bin, ich bin immer wieder neu. Und der Evangelist Johannes, der uns das, diese Botschaft mitgibt, bringt sie uns immer wieder neu mit Aussagen, die Jesus trifft und gleichzeitig unglaublichen Wundern. Ich bin das Brot des Lebens. Wir kennen die Ich-Bin-Worte. Hier ist übrigens auch so ein Ich-Bin-Wort. Ich bin Jesus, den ihr sucht. Was Jesus eigentlich tut, ist, er sagt, ich bin Gott. Denn der Name Ich Bin ist der Name Gottes. So, und Jesus unterstreicht dieses Ich Bin immer wieder neu. Ich bin das Brot des Lebens. Wenn du morgens aufstehst und deine Frau das sagst, dann würde deine Frau sagen, wir haben ein Problem hier. Oder? Denn diese Aussage kann kein normaler Mensch treffen. Es sei denn, er gehört in die Klapse. Versteht ihr? Diese Aussage ist verrückt. Es sei denn, es ist doch wahr. Und wenn sie wahr ist, dann ist eben Jesus Gott. Und genau das sagt Jesus immer wieder neu, ganz laut, ohne zu sagen, hallo, ich bin Gott. Aber die Juden haben ihn verstanden, ich bin das Brot des Lebens. Wie kann ein Mensch das Brot des Lebens sein? Und dann lesen wir wenige Verse später, wie Jesus 5000 Männern mit 5 Broten und 2 Fischen speist. Und Jesus unterstreicht das, habt ihr das nicht gemerkt? Glaubt ihr mir endlich? Ich bin wirklich das Brot, das vom Himmel gekommen ist, damit ihr Leben haben dürfen. Ich bin es. Ich bin das Licht der Welt. Und wenig später läuft er an diesem Blindgeborenen rum, der zu ihm kommt. Und Jesus macht komische Sachen, schickt ihn zu einem Teich und dieser Blindgeborene kann wieder sehen. Und Jesus unterstreicht, ja, ich bin wirklich das Licht dieser Welt. Ich bin die Auferstehung. Und der Evangelist Johannes macht sich so viel Mühe, nicht nur zu schildern, was Jesus getan hat, sondern uns zu sagen, dieser Jesus, wer ist Jesus? Jesus ist nicht ein Prophet. Sondern Jesus ist Gott, er ist der Einzige. Er ist einmalig. Es gibt keinen Zweiten. Und er ist alles. Und manchmal vergessen wir es. Und wenn wir dann das Johannes-Evangelium lesen, dann merken wir, nein, dieser Jesus ist eben nicht nur das Lamm Gottes, sondern das Lamm Gottes. Er ist Gott, der sein Leben für uns lässt. Er ist nicht nur irgendein Lamm, das Gott da aussucht, sondern er ist gekommen, sein Leben für dich und für mich zu lassen. So, diese Jungs waren gekommen. Jesus offenbart es, Petrus zieht das Schwert, versucht einzugreifen und Jesus sagt, steck dein Schwert in die Scheide, denn wer das Schwert nimmt, der wird auch durch das Schwert sterben. Und dann geht er weiter, ich bin des Vaters, soll ich den Kelch nicht trinken, den mir der Vater gegeben hat. Petrus ist dabei, Jesus aufzuhalten. Also nicht nur die Dämonenwelt, nicht nur die geistliche Welt versucht, Jesus vom Kurs abzubringen, sondern seine engsten Freunde, sein engster Mitarbeiter sagt, Jesus, hallo, das ist nicht klug. Und immer wieder neu merken wir diesen Zug bei Petrus, schon ganz am Anfang, als er erzählt, dass er leiden muss, dann greift Jesus schon ein und sagt, fahre hinter mich, Teufel, du Satan. Und hier auch, hey, er zieht das Schwert, er will nicht, dass dieser Jesus, sein Freund, leidet. Und Jesus sagt, soll ich den Kelch nicht trinken, den mir der Vater gegeben hat? Das, was ich tue, das tue ich im Einklang mit dem Vater. Das tue ich im Willen des Vaters. Ich und der Vater, wir sind eins. Und ich denke, Jesus konnte diesen Weg gehen, weil er genau das wusste. Er wusste, wer er war. Und er hatte eine klare Beziehung zu seinem Vater im Himmel. Und übrigens, diese Stärke, diese Waffe dürfen wir im Leben auch haben. Wir dürfen wissen, wer wir sind. Und wir dürfen eine klare Beziehung zu unserem Vater im Himmel haben. Und dann gehen wir durch erstaunliche Zeiten und wir wissen, Gott ist bei uns und wir tun den Willen des Vaters. Und Jesus offenbart sich, er sagt nicht nur, dass er der Ich Bin ist, sondern er kommt vom Vater. Ich bin des Vaters. Und alles, was ich tue, tue ich für den Vater, tue ich im Willen des Vaters. Ja, diesen Kelch werde ich trinken, weil der Vater ihn mir gibt. Wenig später lesen wir im selben Kapitel, Jesus ist jetzt beim hohen Priester. Der hohe Priester nun befragte Jesus über seine Jünger und über seine Lehre. Jesus antwortete ihm, ich habe öffentlich zu der Welt geredet. Ich habe stets in der Synagoge und im Tempel gelehrt, wo die Juden immer zusammenkommen. Und im Verborgenen habe ich nichts geredet. Was fragst du mich? Frag die, welche gehört haben, was ich ihnen geredet habe. Siehe diese wissen, was ich gesagt habe. Jesus betont, und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, er ist der Öffentliche. Und deswegen sind all unsere Gottesdienste auch öffentlich. Jesus ist nicht gekommen für einen elitären Kreis von Menschen, die irgendwelche Schritte gegangen sind und sie bekommen ein Geheimwissen. Das ist im Okkulten so, das ist in Sekten so, das ist in menschlichen Systemen so, dass du versuchst, irgendwie so Kreise um dich herum zu scharren. Und irgendwie gibt es dann die ganz besonders Erleuchteten. Aber Jesus sagt, hey, ich habe zu euch gepredigt, öffentlich, im Tempel. Ihr alle habt meine Worte gehört, so wie ich jetzt zu euch rede. So wie Sven gerade in Ulm predigt und auf YouTube ist. Jedes Wort kann theoretisch die ganze Welt hören. Und Jesus würde heute auch im YouTube oder wie auch immer predigen, im Sinne von, ich habe öffentlich geredet. So, wer fragt ihr mich, wer ich bin und wofür ich stehe, was ich gesagt habe? Habe ich nicht ständig zu euch geredet? Jesus ist eben nicht der Verborgene. Er geht tatsächlich verborgen damit um, dass er den Menschen nicht gleich sagt, ach übrigens, ich bin Gott. Und der Grund ist ganz einfach, die Menschen hätten ihn sofort umgebracht, noch bevor es losging. Also ist er da rücksichts- oder vorsichtig mit diesem Geheimnis um ihn, obwohl seine Worte und seine Taten so laut sind. Also all die Wunder, die ihr gemacht haben, sprachen für sich. Seine Worte, ich bin das Brot des Lebens, hat er öffentlich gesagt. Ich bin die Auferstehung und das Leben. Das hat er nicht dem Petrus ins Ohr geflüstert oder dem Johannes, sondern er hat es gepredigt. Versteht ihr? Jesus ist der Öffentliche. Wir Christen, wir sind kein Geheimkult und wir sind kein elitärer Kreis und wir sind nicht der Kreis der ich weiß nicht was, sondern wir stehen für den Gott, der gekommen ist, alle zu suchen und alle selig zu machen. Jesus ist der Suche, ist der Öffentliche. So, und dann gehen wir weiter. Jesus, und da sind wir mitten in diesem Film, Jesus ist vor Pilatus. Und die Juden bringen ihn vor Pilatus und sie wollen unbedingt, dass Pilatus ihn irgendwie ans Kreuz bringt. Und dann sagen sie, wäre er kein Übeltäter, so hätten wir ihn dir nicht ausgeliefert. Also die Frage von Pilatus ist, warum bringt ihr Jesus zu mir? Wir haben diese Frage gerade gehört. Und die Antwort von den Juden ist, wäre er kein Übeltäter, so hätten wir ihn dir nicht ausgeliefert. Und er soll sterben. Was hat er getan? Er ist ein Übeltäter. Was hat er getan? Er hat eigentlich gar nichts getan. So, und wir merken, da ist so ein Wechsel. Sie sind determiniert. Jesus muss sterben. Und er muss sterben für das, was er ist, nämlich Gott zu sein. So, und das ist für einen Römer natürlich völlig Banane. Der sagt nur, ihr seid alle Meschucke, ihr denkt nicht klar. Er hat eigentlich nichts getan. Er hat nicht betrogen, nicht gestohlen. Er hat nichts getan. Aber das Vorurteil der Juden steht, er ist ein Übeltäter. Und wäre er kein Übeltäter, so hätten wir ihn dir nicht ausgeliefert. Und wir merken hier, dieses Katz-und-Maus-Spiel, es läuft. Und Pilatus lässt sich dummerweise darauf ein, und wird in diesen Sog mit hineingezogen. Dann lesen wir im nächsten Kapitel. Nun ging Pilatus wieder ins Prätorium hinein, rief Jesus und fragte, bist du der König der Juden? Auch da stellen wir uns die Frage, wie kommt Pilatus auf diese Aussage, dass Jesus der König der Juden ist? Nun, gerade vorher war ja Palmsonntag. Pilatus residierte in Jerusalem. Jerusalem war damals schon eine große Stadt. Aber vielleicht haben seine Spitzel es ihm gesagt, du, da ist gerade jemand in diese Stadt Jerusalem hineingekommen mit einem Esel und das ganze Volk war begeistert. Und dann gab es Tumulte. Dieser Typ behauptet, der König der Juden zu sein. Wir wissen es nicht. Aber Pilatus stellt diese Frage, bist du der König der Juden? Und Jesus antwortet, redest du das von dir selbst aus oder haben es andere dir von mir erzählt? Wer ist Jesus für dich? Und wie schnell plappern wir die Worte der anderen hinterher? Und das ist gut so, so lernen wir. Unsere Kinder glauben das, was sie glauben. Sie plappern unsere Worte hinterher. Aber irgendwann kommt der Tag, wo wir ein Bekenntnis abgeben müssen, was nicht das Bekenntnis unserer Eltern ist, sondern was unser Bekenntnis ist, oder? Sprichst du das von deiner eigenen Überzeugung oder haben anderes über mich erzählt? Und Jesus nagelt Pilatus fest und sagt, hey, wie sieht's mit dir aus? Was denkst du von mir? Bin ich der König der Juden? Am Ende, wir haben dieses Schild gesehen, Jesus von Nazareth, König der Juden. Irgendwie glaubt er, dass dieser Jesus tatsächlich der König der Juden ist. Und dennoch lässt er ihn kreuzigen. Und wir merken diese Spannung, die in diesem Mann vor sich geht. Bin ich denn ein Jude? Dein Volk und die obersten Priester haben dich mir ausgeliefert. Was hast du getan? Was ist die Schuldfrage? Wessen hast du dich schuldig gemacht? Und Jesus antwortet, mein Reich ist nicht von dieser Welt. Wäre mein Reich von dieser Welt, so hätten meine Diener gekämpft, damit ich den Juden nicht ausgeliefert würde. Nun aber ist mein Reich nicht von hier. Wer ist Jesus? Jesus ist ein König. Er ist der König der Juden. Aber er ist viel mehr. Er ist ein König nicht von dieser Welt. Er ist ein Alien. Verzeiht, ich wollte euch ein bisschen mit reinholen, ja? Jesus sagt, mein Reich ist nicht nur hier auf dieser Erde, sondern ist eben außerhalb von dieser Erde. Wäre es von dieser Erde, dann hätten meine Diener für mich gekämpft. Aber jetzt ist mein Reich nicht von dieser Welt. Und wir merken in den Worten von Jesus, Jesus muss ein Verrückter sein. Oder er ist Gott. Es gibt immer nur diese zwei Möglichkeiten. Bei all den Offenbarungen, die Jesus uns mitgibt. Wer er ist, woher sein Reich ist. Welcher Mensch kann das sagen? Mein Reich ist nicht von dieser Welt. Kennt ihr einen anderen Menschen? Ich habe noch von keinem gehört. Und wenn, dann sind sie, wie gesagt, irgendwo in einem bestimmten Ort, wo man nicht mehr ganz klar denkt. Aber logisch kommt man immer wieder und alle Kritiker, die sich mit Jesus auseinandersetzen, und das ist genau der Grund, warum er der Stein des Anstoßes für die Juden wie auch für die Muslime heute ist, weil Jesus Gott ist, Punkt. Jesus ist eben nicht nur ein Mensch. Jesus ist nicht wie der König David. Ja, er ist der Sohn Davids, er ist in der Linie Davids, aber David ist geboren, Punkt, und er starb, Punkt. Aber Jesus ist geboren und gekommen. Warum? Weil ehe er kam und ehe er geboren wurde, gab es ihn. Und das ist krass. Ich bin ein König, nicht von dieser Welt. Ich bin ein König. Ich bin dazu geboren und dazu in die Welt gekommen, dass ich der Wahrheit Zeugnis gebe. Jeder, der aus der Wahrheit ist, hört meine Stimme. Ich würde euch gerne diesen Satz noch einmal betonen. Diesen Satz kann man nur sagen, wenn man von Gott herkommt und wenn man Gott ist. Denn geboren werden wir Menschen. Jeder von uns, der hier in diesem Raum ist, wurde geboren. Seid ihr bei mir? Und vor unserer Geburt gab es uns 9 Monate und davor gab es uns nicht. Es gab uns als ein Gedanken Gottes, ja. Aber ein Gedanke ist noch nicht Fleisch und Blut. Aber Jesus sagt, ich bin geboren. Geboren in Bethlehem, wir feiern Weihnachten. Aber er ist eben nicht nur geboren, sondern er ist gekommen. Und das ist dem Johannes ganz, ganz wichtig zu betonen. Dieser Jesus ist Gott. Er hat die Herrlichkeit des Vaters verlassen. Er kam zu uns. Es gab ihn vorher, ehe Abraham war, bin ich. Dazu bin ich in die Welt gekommen, um aus der Wahrheit Zeugnis zu geben. Jeder, der aus der Wahrheit ist, hört meine Stimme. Ich bin gekommen, um von der Wahrheit Zeugnis zu geben. Und eigentlich hier hätte der Pilatus mal anfangen müssen, nachzudenken. Aber Pilatus wendet sich ab, so wie viele, viele Menschen. Dort, wo Menschen getroffen sind. Dort, wo sie spüren, Gottes Geist spricht sie an. Dort weichen wir aus. und philosophieren, was ist denn Wahrheit? Statt zu sagen, hey, wenn du gekommen bist, um von der Wahrheit Zeugnis zu geben, erzähl mir mehr von dieser Wahrheit. Ich möchte die Wahrheit wissen. Vielleicht kennt ihr solche Menschen, vielleicht waren wir solche Menschen auch, dass wir ausgewichen sind, bis Gottes Geist uns so sehr überführt hat, dass wir nicht mehr ausweichen konnten. Und er ist mehr, er ist der Sohn Gottes. Kapitel 19, die Juden antworten ihm, wir haben ein Gesetz, nach unserem Gesetz muss er sterben, weil er sich selbst zu Gottes Sohn gemacht hat. Als Pilatus dieses Wort hörte, fürchtete er sich noch mehr und er ging wieder ins Prätorium hinein und sprach zu Jesus, woher bist du? Jesus hatte ihm ja schon gesagt, woher kommt. Mein Reich ist nicht von dieser Welt. Ich bin geboren und ich bin gekommen, um von dieser Wahrheit Gottes Zeugnis zu geben. Und dann ist Jesus am Kreuz und an diesem Kreuz spricht Jesus Worte aus, die wir vielleicht schon oft gehört haben. So, es geht eigentlich ein bisschen länger, aber um der Zeit willen. Was betet Jesus dort am Kreuz? Ich meine, er wird verurteilt zum Tod am Kreuz. Das war eigentlich die schlimmste Todesurteil. Das hat man nur den Menschen gegenüber getan, die man wirklich verunglimpfen wollte. Später, unter General Titus, 40 Jahre später, ist es so Massenexekution am Kreuz. Aber damals, zur Zeit von Jesus, war das nicht die normale Form. Ja? Man hat nicht ständig Leute gekreuzigt. So, es war schon dieser Jesus muss ein Übeltäter sein. Und die Juden wollten ja genau das, weil der Anspruch von Jesus war, er ist der Sohn Gottes, er ist der Messias, er ist der Sohn Davids, ich bin der ich bin und so weiter. Der Anspruch von Jesus war so krass, dass die religiöse Elite unbedingt Jesus verunglimpfen musste. Also sollte er ans Kreuz. Deswegen auch Pilatus, bitte so schnell wie möglich. Was hat er getan? Wäre er kein Übeltäter, so hätten wir ihn dir nicht ausgeliefert. Also das Urteil der Juden stand fest. Sie wollten Jesus ans Kreuz bringen. Sie wollten, dass Jesus der Verfluchte ist. Dass Gott eben sich nicht zu diesem Jesus stellen kann. Und sie haben nicht gecheckt, wer dieser Jesus wirklich ist, was am Kreuz wirklich geschah. Und Jesus betet, Vater, vergib ihnen. Sie wissen nicht, was sie tun. Wie gut, dass Jesus anders ist als wir Menschen. Wenn wir all das erleben würden, ich glaube, dass jeder Einzelne von uns innerlich geknickt, kochen und alles Mögliche wäre. Und Jesus, er betet für uns. Er sagt, hey, vergib ihnen. Sie checken nicht, was sie eigentlich da tun. Sie wissen nicht, wer ich bin. Sie sind so geblendet. Sie sind so in ihrem Film drin. Vater, vergib ihnen. Ich möchte davon lernen, dass die Motivation, wie ich mit Menschen umgehe, ist, das Gute zu suchen. Und selbst wenn ich sage, ja, sie sind schuldig, dennoch zu sagen, und Gott, vergib. Es gibt einen, der wirklich vergibt, und das ist Jesus. Jesus geht weiter, spricht, heute noch wirst du mit mir im Paradies sein. Dieser Ganove, der mit Jesus dort gekreuzigt wird, die zwei, wir haben gerade diese drei Kreuze gesehen, ihr kennt die Geschichte, oder? Und der eine lästert. Und das ist so eine krasse Geschichte, weil vermutlich hatten beide mehr oder weniger dieselbe Vita, dasselbe Leben. Beide waren Halunken. Nicht umsonst waren sie dort an diesem Kreuz. Und während der andere in seinem Film des Lästern und Lästern über Gott bleibt, kommt der andere zu sich und merkt, dieser Typ neben uns, der ist irgendwie anders. Und was er ausspricht ist, ich glaube, dass du von Gott bist. Ich glaube, dass du Gott bist. Denk an mich. Wenn du im Paradies bist, wenn du in dein Reich gehst. Also er hat eine Offenbarung von Jesus. Wie viel muss ich tun, um in den Himmel zu kommen? Ich muss mich nur an Gott wenden, mehr nicht. Ich muss nicht mal die richtigen Worte sagen. Er sagt nicht, Vater, vergib mir, oder? Sagt ihr das? Er sagt nur, denk an mich. Und Jesus sagt, heute noch wirst du mit mir im Paradies sein. Das ist Jesus. Jesus rettet am Kreuz. Damit wir die Botschaft verstehen, dass er der Retter am Kreuz ist, ist hier dieser Verlorene, der am Kreuz gerettet wird, indem er sich an Jesus wendet. Frau, siehe deinen Sohn, siehe deine Mutter. Jesus blieb der Sohn der Maria und die Maria war ihm nicht egal. Und Johannes, sein Jünger, war ihm nicht egal. Er sorgt sich um uns Menschen, wir lieben Menschen. Wenn irgendjemand das wirklich gelebt hat mit Haut und Haar, bis zum letzten Atemzug, dann Jesus, oder? Er kümmert sich immer noch. Eigentlich hätte er sagen sollen, hey, sorry Mama, oh, jetzt geht's gerade um mich, was ich hier alles erdulden muss. Aber er hat immer noch einen Blick für die anderen. Er vertraut das Leben von seiner Mutter in, seinem Freund an. Und dann geht es weiter. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Damit habe ich angefangen. Damit hören wir auch fast auf. Jesus hat Gottesferne getragen, damit wir keine Gottesferne erdulden müssen mehr. Und das ist die Botschaft der Rettung. Denn eigentlich sind wir alles in Gottesferne. Alles entfernt von Gott. Nun hat Gott die Erde noch nicht aufgegeben. Sein Geist, wie Paulus sagt, in dem Leben weben und sind wir, ist da. Aber Hölle ist der Ort, wo es keine Gegenwart Gottes mehr gibt. Und diese Hölle möchte Gott so gerne uns ersparen. Jesus hat Gottesferne erduldet, damit wir sie nicht mehr erdulden müssen. Amen. Und er nimmt uns mit hinein bei all den Warum-Fragen. Anderes Thema, ganz viele Themen am Kreuz. Bei all diesen Warum-Fragen, wo wir sagen, Gott, warum gerade ich? Ich diene dir doch, ich und so weiter. Und Jesus zeigt, hey, du kannst alles richtig gemacht haben und dennoch gibt es Dinge, die du nicht ganz verstehst, warum. Und in diesem Moment nicht verstehst, vielleicht im Nachhinein. Und eigentlich vom Kopf her hat er es verstanden, aber seine Seele ging da nicht mit. Vielleicht kennst du das, dass du innerlich vom Kopf her mitgehst und sagst, ja, so arbeitet Gott und der Tod gehört zum Leben dazu und dein Kopf rebelliert nicht gegen Gott, aber deine Seele kommt nicht nach. So ging es Jesus. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und Jesus ruft aus, es ist vollbracht. Amen. Amen. Es ist vollbracht. Der Zugang zu Gott, der Zugang zum ewigen Leben, der Zugang zum Leben ohne Schuld, der Zugang zu allen Segnungen Gottes in der Himmelswelt ist da, weil er es vollbracht hat. Und er schließt dort an diesem Kreuz, Vater, in deine Hände befehle ich meinen Geist. Es hört nicht auf mit, warum hast du mich verlassen, sondern er spricht und er sagt, hey, jetzt befehle ich meinen Geist in deine Hände. Und Jesus stirbt. Und Ostern kommt in 3 Tagen. Amen. Jesus ist Sieger. Er ist der Sieger. Und wo ich ehrlich gesagt theologisch nicht weiß, das ist eine spekulative Frage, wie viel wusste die Hölle von dem, was am Kreuz abgeht? Hat die Hölle gefeiert oder nicht? Wir wissen es nicht genau. Aber am Ende merkt sie, ups, sie haben verloren. Ein anderer hat gewonnen, nämlich der Gott des Lebens, der einzig wahre Gott. Und er hat für dich gewonnen. Er hat für mich gewonnen. Amen. Es ist vollbracht. Er hat es getan. Es ist so gut, dass wir Ostern feiern dürfen, weil Ostern bedeutet, dass der Tod besiegt ist. Juristisch gesehen reicht das Kreuz. Ja? Das Opfer hat. Deswegen ruft Jesus nicht, oh, es ist halb vollbracht, jetzt muss ich noch auferstehen. Nein, er ruft am Kreuz, es ist vollbracht. Aber ohne die Auferstehung wäre die Kraft Gottes nicht da, damit wir dieses Angebot, damit dieser Schuldschein, der jetzt zerrissen ist, damit wir dieses Angebot ja, des Lebens wirklich in Anspruch nehmen dürfen. Und an Ostersonntag werden wir Auferstehung feiern, und zwar die Auferstehung von Jesus und die Auferstehung von dir. Amen. Wir feiern die Auferstehung, wir feiern, dass wir Kinder der Ewigkeit sind, dass das Leben gewonnen hat. Halleluja. Lass uns beten. Jesus, so viel mehr wäre zu bedenken und so viel mehr wäre zu sagen. Aber wir wollen das, was wir gehört haben, auf uns wirken lassen. Wir wollen uns vor Augen führen, wer an diesem Kreuz hing. Dass es nicht ein Mensch war wie wir, sondern dass es Gott war. Gott, der Mensch geworden ist. Wahrer Mensch und wahrer Gott, der sein Leben für uns gelassen hat, damit wir leben dürfen. Und Jesus, weil du dieses einmalige Opfer vollbracht hast, das den Zugang zur Ewigkeit, den Zugang zur Liebe Gottes, den Zugang zur Heiligkeit Gottes, den Zugang zum Thron Gottes, der Zugang zum Himmel ja für uns gebahnt hat, wollen wir es nicht nur für uns selber in Anspruch nehmen, sondern wir wollen es glauben Und wir wollen so glauben, dass die Menschen um uns herum merken, wir glauben das. Das ist nicht nur ein Märchen, das ist nicht nur eine Geschichte, sondern es ist so wahrhaftig, es ist so wahr. Und wir haben diese Kraft Gottes erlebt. Halleluja. Jesus, an diesem Kreuz rufst du, es ist vollbracht. Und du hast es getan für mich, für uns, für jeden Einzelnen. Und wir dürfen sagen, hey, denk an uns. Denk an mich. Ich will nicht mehr ohne dich leben, Gott, sondern mit dir leben. Komm, wir haben unsere Augen geschlossen, auch wenn ich davon ausgehe, dass wir alles Christen hier sind. Aber vielleicht hast du dein Herz noch nie wirklich Gott gegeben, dann ist heute ein guter Tag, wo du sagst, hey, dieses vollbracht, das will ich auch haben. Ich möchte auch, dass du mein Lamm Gottes bist, mein Sündenbock, derjenige, der mich rettet. Ist da jemand, der das sagen möchte, der es noch nicht getan hat? Dann lass du mal deine Hand heben. Und es ist völlig in Ordnung, wenn wir es alle nicht tun, weil wir alle schon gecheckt haben, worum es geht. Dann wollen wir das ganz neu umarmen für uns und sagen, Jesus, danke, du hast es getan für mich. Danke, Jesus. Halleluja. Amen.